Stellt euch vor, ihr seid auf einem Schiff als Matrose, habt da vielleicht so mittel komplizierte Aufgaben zu machen, liegt gemütlich in eurer Koje, habt gerade frei und so weiter. Alles super. Habt vielleicht Zeit, ein bisschen Freizeitaktivitäten nachzugehen oder euch zu unterhalten und auf einmal geht der Alarm los. So. Ihr kennt das wahrscheinlich alles aus entsprechenden Filmen, also diese markerschütternden Geräusche. Ich weiß nicht, ob ich sie hier einspielen sollte. Das, glaube ich, würde einige verstören, aber ihr könnt es euch, glaube ich, ungefähr vorstellen. Ja, das gibt so diesen, gerade in Kriegsfilmen dann so dieses Battle Stations, also im Prinzip, wo die ganzen Kampfstationen besetzt werden, also alle halt wirklich, ja, selbst wenn sie frei haben und so weiter, sich halt einfach drum kümmern, weil jetzt halt wirklich eine aktive große Alarmsituation ist. Da wird dann auch nicht mehr irgendwie die Mahlzeit vorbereitet und nicht aufs Essen eingegangen. Da wird irgendwie alles Mögliche stehen und liegen gelassen. Die Stationen werden gesichert. Das heißt, alles ist darauf ausgelegt, dass man jetzt in einen aktiven Konflikt eintritt. Bei Enterprise, Star Trek, ist das Ganze dann der rote Alarm, der losgeht. Ja, wozu gibt's diesen Alarm? Klar, ich meine, dass alle im Prinzip drauf gefasst sind, dass jetzt vielleicht das Schiff irgendwelche schnellen Manöver macht, also dass keiner da versehentlich aus der Koje fliegt, dass es vielleicht auch irgendwie einen Angriff gibt, irgendeine Beschädigung vom Schiff, dass sie bereit sind, irgendwie Feuer zu löschen oder bei einem Wassereintritt halt die Schotten entsprechend geschlossen werden, dass man da Schadensbekämpfung und Schadensminimierung betreibt, aber auch, dass man halt alle Stationen mit Radar und so weiter komplett besetzt hat, dass man sich entsprechende Schutzausrüstungen anzieht und so weiter und so weiter und so weiter. Jetzt die Frage, ist so ein Schiff funktional in dem Moment? Ja, ist es, natürlich, klar. Es ist ja hochfunktional eigentlich, aber es ist halt hochoptimiert auf eine mögliche Bedrohungs- oder Konfliktsituation hin ausgerichtet. Das ist ja eigentlich optimal, ne? Also maximale Leistungsfähigkeit. Manche Leute sagen ja auch irgendwie, man versucht, die maximale Leistung abzurufen bei allen Sachen. Man muss sich selbst optimieren, maximale Leistung bringen. Warum sind wir jetzt nicht die ganze Zeit immer im Alarmzustand, im Kampfmodus quasi? Ja, herzlich willkommen erstmal hier bei Evomentis. Ich habe mich jetzt ein bisschen überfallen irgendwie mit dieser Schilderung, aber genauso ergeht es einem ja auch, wenn man in so einen Alarmzustand reinkommt. Dann kommt es oft unvermittelt, aber dafür mit so hoher Intensität, dass man es halt nicht ignorieren kann. Du kannst es nicht ignorieren, du sollst es nicht ignorieren. Wenn die Alarmsirene losgeht, dann fährst du durch Mark und Bein und du bist sofort aus allem, was du irgendwie machst, rausgerissen und wirst in die Situation reingehoben. Das soll selbst für Neurotypische, die vielleicht keine so genaue sensorische Wahrnehmung haben, irgendwie einfach prägend sein. Und im passenden Kontext funktionieren wir dann ja auch entsprechend und wir sollen halt in den passenden Kontext versetzt werden, in dem jetzt wirklich durch Licht, durch Geräusche und so weiter einfach jedem klar ist, jetzt sind wir in einer besonderen Situation, in einem besonderen Kontext. Heute soll es mal um solche Alarmzustände und die Reaktion und was da alles so abläuft gehen und was das mit uns macht. Und da kommen auch ganz viele F-Worte vor. Nein, nicht die F-Worte, die man mit so Sternchen irgendwie da normalerweise kaschieren muss, weil sie nicht ausgesprochen werden dürfen, die man bei Beschimpfung, wobei sie würden da vielleicht auch reinpassen, ne? Also so in diesem Zustand. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Herzlich willkommen hier bei Evomentis. Ja, worum geht's hier im Podcast? Wenn ihr ihn regelmäßig hört, wisst ihr das wahrscheinlich. Ich erwähne es trotzdem ab und zu. Ausgehend wirklich von so Sachen wie Neurodivergenz, also ADHS, Autismus, Spektrum, Hochbegabung, Hochempathie, Hochsensibilität, aber auch sowas wie Dyslexie, Dyspraxie und so weiter. Vielleicht kommen wir auch mal aufs Thema Tourette-Syndrom, einige weitere Sachen. Das sind aber andere Diagnosen auch außen herum. Diese ganzen Bereiche, die damit zusammenhängen. Da ist vor allem auch sowas wie posttraumatische Belastungsstörung, komplexe posttraumatische Belastungsstörung oder Traumafolgestörung irgendwie spielen da eine Rolle. bipolare Störung, Borderline, da habe ich noch keine konkrete Folge dazu, könnte man sich angucken. Ja, aber auch die ganzen Zusammenhänge, also woher kommt das Ganze, also sowohl neurologisch gesehen, also Gehirnstrukturen, was läuft da alles so ab, was läuft in unserem Körper so ab, heute werden wir auch auf noch ein paar hormonelle Geschichten kommen, woher kommt das Ganze evolutionär natürlich, da hängt die ganze Anthropologie dann auch dran, also die Menschwerdung und wie der Mensch so ja sich so entwickelt hat oder wie Lebewesen sich überhaupt entwickelt haben und behauptet haben und überlebt haben. Aber auch Aspekte Gesellschaft, Zivilisation, ja, das soziale Umfeld, insofern Soziologie. Und das Ganze wird halt ja natürlich psychologisch auch betrachtet, aber auch manchmal philosophisch. Das heißt wirklich, was stehen da für Ideen und Modelle quasi dahinter, wie wir die Welt so begreifen. Groß, komplex. Ich greife mir heute aber ein Einzelthema wirklich mal heraus, wirklich den Alarmmodus. Und klassisch wird das Ganze in dem Bereich gerne damit verglichen, dass man auf einmal im Urwald dem Säbelzahntiger gegenüberstand. Jeder, der nicht weiß, was ein Säbelzahntiger ist, also der Säbelzahntiger war ein Tiger mit sehr langen, säbelartigen Zähnen. Also so Fangzähnen, besonders groß. Warum nimmt man dieses Beispiel? Ja, der Säbelzahntiger ist inzwischen halt ausgestorben, aber es gab halt einen Überlappungsbereich mit Menschen, also wo Menschen und Säbelzahntiger mal gemeinsam gelebt haben. Und dann mal ein bisschen darauf anzuspielen, dass Menschen auch aus ihren vielen Jahrtausenden, die sie eben auch vor den geschichtlichen, schriftlichen Aufzeichnungen schon existiert haben, dass sie da mit ganz anderen Situationen konfrontiert waren, ganz andere Anpassungen gebraucht haben, ganz andere Mechanismen entwickelt haben. Nimmt man ein gernes Beispiel des Säbelzahntigers nach dem Motto, ja, heute ist das nicht mehr so, heute stehst du keinem Säbelzahntiger gegenüber. Aber früher war das so und da hast du das gebraucht. Natürlich ein bisschen nicht so ganz richtig, weil statt Säbelzahntiger sind wir sind ja anpassungsfähig. Das ist ja kein Mechanismus, der sich jetzt spezifisch nur für Säbelzahntiger entwickelt hat. Auch heute, wenn wir einem Tiger gegenüberstehen würden, würde die gleiche Reaktion ablaufen. Aber das Ganze lässt sich natürlich noch viel weiter übertragen. Also Menschen sind sehr anpassungsfähig, gerade weil sie eben halt auf die Welt kommen. Man sagt auch gerne mal unfertig, unfähig auch. Also noch nicht in der Lage, quasi sich selbst zu versorgen, aber dafür hochgradig anpassungsfähig. Ja, können sich Menschen eben halt auch auf verschiedenste Lebensumstände halt anpassen. Und ja, wenn sie halt in ihrem Umfeld keinen Säbelzahntiger jemals irgendwie sehen und das auch ihre Eltern und weiteren Vorfahren und sonstigen Mitglieder der Sozialgruppe nicht kennen, aber die kennen vielleicht dafür andere Gefahren. Ja, das kann Krieg sein, das kann irgendwelche Kriminalität sein, das können Umweltkatastrophen sein. Es können aber auch ganz andere Gefahren sein, so wie ja, der Versicherungsvertreter an der Tür, der dich übers Ohr hauen will oder so. Ja, auch eine potenzielle Gefahr. Du musst dich auf sowas halt dann anpassen. Und die gleichen Mechanismen, die wir jetzt früher eben für den Säbelzahntiger oder tausend andere Sachen halt entwickelt haben, beziehungsweise die sich ja eigentlich schon in der Jahrmillionen dauernden Evolutionsgeschichte entwickelt haben. Ja, wir teilen ja einen Großteil unserer ganzen Gehirnfunktionen, teilen wir ja nicht nur mit anderen Säugetieren, sondern sogar mit allem, was so davor gekommen ist, mit Gehirnen. Das sind viele Bereiche sind schon sehr lange angelegt gewesen. Die haben sich nur unterschiedlich ausgeprägt, arbeiten jetzt ein bisschen anders zusammen, sind in einigen Bereichen ein bisschen größer und wichtiger geworden, als das vielleicht bei unseren Vorfahren war. Aber so die Grundprinzipien und gerade jetzt so die Grundstrukturen des Gehirns sind schon seit langem, also auch schon aus der Zeit, bevor man unsere Vorfahren Menschen genannt hat, sind da angelegt und vorhanden gewesen. Und genau aus diesen Bereichen kommen auch viele von diesen Grundmechanismen noch. Die sind ja nicht komplett unwichtig geworden. Also auch heute müssen wir vielleicht noch auf Gefahren reagieren. Ja klar, wilde Tiere passiert nicht mehr so oft. Zumindest in den meisten Bereichen der Zivilisation passiert das nicht so oft. Dass dann vielleicht eher der Hund auf der Straße, der irgendwie vielleicht gefährlich ist. Passiert einem aber auch nicht so häufig. Aber es sind eben halt abstraktere Sachen, andere Gefahren, die irgendwo auftreten können, auf die wir genauso reagieren müssen. Und das können wir kognitiv tun, indem wir sagen, ja, wir lernen jetzt aus einem Sachbuch die ganzen Gefahren auswendig, die Verhaltensregeln und so weiter. Das ist auch durchaus ein sinnvolles Herangehen. Dass wir das dann umgesetzt kriegen in dem Moment, ist allerdings halt schwierig, weil dann drüber nachzudenken, ach ja, ich bin jetzt gerade in folgender Situation hier, ein Feuer ist ausgebrochen, was mache ich denn, was habe ich weiter, das stand auf Buchseite Nummer sowieso und dann muss ich zuerst das und das machen und zuerst das und das machen. Das ist eine relativ langsame Reaktion halt, ne? Also da kann man sich dann strategisch gut zwar vielleicht sachlich überlegen, was zu tun wäre, aber bis du dir das überlegt hast, ist es halt vielleicht zu spät. Das heißt, da musst du halt sehr dynamisch schnell reagieren können, unmittelbar sozusagen. Und kognitive Prozesse dauern tendenziell länger, sind sehr aufwendig. Und unser Gehirn ist eigentlich dafür ausgelegt zu sagen, Moment mal, diese direkte, unmittelbare Bedrohungssituation, die ist sehr gut verankert in der Evolution. Da gibt's Mechanismen dafür, die sind über Jahrmillionen bewährt, sonst hätten die entsprechenden Vorfahren von uns da auch nicht überleben können. Die haben da einfach Priorität. Das heißt, alles, was wir so an zusätzlichen Ideen mit strategischem Denken und kognitiven Fähigkeiten und so weiter haben in unserem Gehirn, die sind ja ganz schön und gut für viele Bereiche, um zu planen, zu entscheiden oder im Normalbetrieb zu funktionieren. Aber die haben leider Sendepause in dem Moment, wo wir eine unmittelbare Bedrohung haben. Das heißt, kognitives Denken in akuten Alarmsituationen, akuten Bedrohungssituationen wird zum Großteil eigentlich zurückgefahren oder sogar ganz ausgeschaltet. Das heißt, da sind wir einfach sehr schlecht. Das bedeutet wirklich, Menschen, die in Panik geraten, also die akute Angst verspüren, Desorientierung, Bedrohung, die arbeiten nicht mehr so sehr aus ihrer Kognition heraus. Die überlegen nicht, was ist denn was ist denn das, was ich jetzt genau tun könnte oder müsste? Jetzt lass mal durchrechnen und überlegen oder sowas. Sondern die handeln, man sagt doch gern aus dem Rückenmark heraus, also ganz so tief muss man da nicht gehen. Also man landet dann eher in den zentraleren Bereichen vom Gehirn. Thalamus, Hypothalamus, Amygdala, solche Sachen. Da gibt's eine ganze Reihe von Gehirnstrukturen, die so im zentralen Gehirn zu finden sind, die aber nah am Rückenmarksstamm und so weiter sind. Und auch da laufen gewisse Prozesse natürlich ab. Aus denen heraus agieren sie dann sehr stark. Das sind die Mechanismen, die in dem Moment da übernehmen. Und damit ich sozusagen auch was Abstraktes da irgendwie in dem Moment, in diesen Sachen leisten kann, muss ich Dinge üben. Üben. Also die Routinen quasi, möglichst auch so, dass die jeweilige Situation sich möglichst so anfühlt wie dann die echte Situation. Also es ist realitätsnah üben, sodass dann diese Automatismen anspringen können. Bedeutet, wie du einen Feuerlöscher benutzt oder dass du ihn benutzt oder sowas, musst du dir halt, musst du üben in der Praxis. Du kannst es aber auch im Kopf üben. Also du kannst auch, ist nicht ganz so effektiv, aber wenn du es entsprechend dafür öfters machst, kannst du dir auch im Kopf immer wieder vorstellen, was musst du tun? Wenn irgendwo ein Feuer ausbricht, wo sind die entsprechenden Feuerlöscher? Wie bedienst du den jeweils? Was musst du da machen? Was musst du beachten? Was ist die Reihenfolge, dass du sagst, du löscht nicht erst eine halbe Stunde und scheiterst dann dran, sondern du rufst halt gleich die Feuerwehr. Du musst gleich gucken, dass du gegebenenfalls den Bereich verlassen kannst, bevor er verraucht ist. Du musst sozusagen Eigensicherung beachten. Du musst Leute evakuieren, gegebenenfalls auch alarmieren, damit sie das tun können, und muss die Feuerwehr dann rufen, wirklich auch. Die brauchen ja auch eine Weile, bis sie kommen, und kannst dann Löschversuche, wenn überhaupt noch möglich, quasi machen. Ja, oder es ist vielleicht noch ein sehr kleiner Entstehungsbrand, dann kannst du vielleicht sogar erst versuchen zu löschen. Aber das sind alles Überlegungen, die musst du dir vorher eigentlich möglichst ausführlich quasi machen. Du musst am besten auch in eine entsprechende Schulung gehen, wo du vielleicht mal Teile davon ausprobieren kannst, um dann in der Situation gut handeln zu können. Oder du bist jemand, der sehr ruhig bleibt bei sowas und dann kognitiv arbeiten kann. Also es gibt auch Leute, die haben so eine niedrige Stressreaktion bei ganz vielen Sachen, die machen das alles aus der Kognition heraus und überlegen dann. Aber auch das ist halt relativ langsam. Wenn du jetzt jemand bist, der viel grübelt, der viel über Sachen nachdenkt, sich vorher irgendwie Gedanken macht, ja, das ist ein Vorteil. Du übst, du trainierst dein Gehirn quasi, dass diese Prozesse dann laufen. Und ich habe das in der Staffel 1 in den Episoden Grübeln viel erklärt, warum das auch durchaus nützlich sein kann. Wobei Grübeln, der Begriff, also das positive Grübeln, möchte ich mal nennen, betrifft Sachen, die du potenziell auch ändern oder anwenden kannst, also wo du durch eine verbesserte Reaktion oder Verhaltensweise auch wirklich sinnvoll eine Situation kontrollieren kannst. Das negative Grübeln ist, wenn du sehr lange über Sachen nachdenkst, die im Prinzip außerhalb deiner Handlungsmöglichkeit, deiner Kontrollmöglichkeit liegen. Also über etwas nachzudenken, was dir passiert ist, was du aber nicht beeinflussen kannst. Der Meteorit, der irgendwo dich fast erwischt hat, irgendwo, wo du sagen kannst, ja, das kannst du nicht, Alter, was willst du tun dagegen? Aber auch die Folge Panik erklärt nochmal schön die unterschiedlichen Konzepte, also wie Leute mit sowas umgehen und dass gerade Leute, die sehr viel über sowas vorher nachdenken, die man vielleicht dann auch eine Angststörung unterstellt, weil sie immer so ängstlich auf alles und so weiter, die sind aber dann gut vorbereitet in der Situation. Und ja, da kommen wir auch zum Bereich Neurodivergenz, also auch Leute im Neurodivergenzbereich können in so Notfallsituationen oft sehr gut handeln, also das zeigt sich immer wieder. Ja, ich möchte nicht sagen, die profitieren von solchen Notfällen, aber sie haben da einfach höhere Kompetenz. Es wird oft unterschätzt, aber man findet gerade auch in solchen Rettungsberufen vermehrt Menschen aus dem Neurodivergenzbereich, weil die da besser funktionieren, beziehungsweise das auch eher deren ihren sinnvollen Bereich betrifft. Die sind halt da in ihrem Element, die dürfen da wirklich auch mal auf den Kontext, auf die Situation voll und ganz eingehen. Die müssen sich nicht mehr ganz so stark an abstrakte Dinge da halten. Ja, in gewissen Rahmen schon, aber nur das, was sie halt als sinnvoll verinnerlicht haben, irgendwie wenden sie dann an und dürfen dann quasi voll sich auf die Situation konzentrieren und müssen nicht so dieses, ja, aber wir müssen dann hier die Formalien einhalten, dann müssen wir uns hier einmal grüßen und müssen hier dies und jenes, wo wir sagen, das spielt dann da keine Rolle, da spielen andere Sachen eine Rolle, da spielen unmittelbare Dinge eine Rolle. Und genau dieses Unmittelbare sind eben halt auch die Bereiche, die bei so einem Alarmzustand dann halt wirklich entscheidend und wichtig sind und die auch im Gehirn anspringen. Bedeutet, kommen wir zu unserem Schiff zurück. Es gibt so eine schöne Unterteilung. Es gibt auch die sogenannte Polyvagaltheorie. Ja, die erwähne ich jetzt hier mal nur am Rande. Da gehe ich jetzt nicht im Detail weiter drauf ein, aber die hängt damit zusammen, kann man sagen. Es gibt aber auch die schöne Betrachtung Sympathikus, Parasympathikus. Im Endeffekt unterscheidet man da halt zwischen zwei wesentlichen Zuständen, dass man sagt, man hat wirklich so Ruhephasen, denen bereitet man vor, in denen erholt man sich, sammelt Energie, regeneriert auch, also im Prinzip der Körper behebt Schäden, füllt Energiespeicher wieder auf, macht ja, Verwaltungsaufgaben, Verdauung, sonst was. Und dann gibt's aber halt diese Alarmzustände quasi, in denen spielen andere Dinge eine Rolle. Da spielt unmittelbare Energiefreisetzung. Ich benutze die jetzige Energie, ich muss unmittelbar schnell reagieren können. Hohe körperliche Leistungsfähigkeit, klare, einfache Regeln und Automatismen irgendwie, die da eine Rolle spielen, kein komplexes Denken. Das sind diese zwei Zustände, die man entscheidet. Aber jetzt mal im Schiffsmodell betrachtet, wenn ich halt auf dem Schiff bin und halt im normalen Routinebetrieb bin, ja, da sind nicht die ganzen Waffenstationen besetzt. Das ist nicht unbedingt notwendig an der Stelle. Da sind aber halt so die anderen Verwaltungsaufgaben. Da werden vielleicht halt auch Maschinen gewartet oder manche Teile vielleicht sogar außer Betrieb genommen. Da ist nicht alles aktiv, da wird Dinge werden wieder aufgefüllt, da wird die Wäsche gewaschen oder das Essen vorbereitet an der Stelle. Freizeitaktivitäten, anderes, da wird halt normal navigiert, also gewisse ja Funktionen sind da schon, also ist nicht alles schlafend unbedingt, also außer man die vielleicht wirklich vor Anker oder im Hafen. Aber es ist so, ja, ein Routinebetrieb, der auch auf Dauer angelegt ist und auf Dauer gut aufrechterhalten werden kann. Das ist so der Normalmodus. Der Alarmmodus hingegen, und das ist das Entscheidende, wieso wir nicht die ganze Zeit im Alarmmodus sind und wieso wir nur aktivieren in dem Moment, wo er relevant wird, ja, der ist halt nur auf ganz bestimmte Dinge hin optimiert. Dafür dort hochleistungsfähig, der ignoriert aber viele andere Aspekte. Und das ist auch die Antwort darauf, wieso wir nicht die ganze Zeit im Alarmmodus sind oder sein sollten, weil dann viele andere Sachen einfach hinten runterfallen. Ja, ist so ein Schiff die ganze Zeit im Alarmmodus. Die Leute könnten nicht ausruhen, die könnten nicht schlafen, die könnten nicht essen. Eigentlich sollten sie auch nicht aufs Klo gehen. Wenn der sehr lange anhält, dann wird so ein Alarmmodus sicherlich auch irgendwo verwässert und irgendwie unscharf und man wird den nicht hundertprozentig durchhalten. Ist man wirklich jetzt über Tage hinweg im Gefecht, dann wird man daran auch irgendwann scheitern, weil das gar nicht möglich ist, das so lange aufrechtzuerhalten. Die Ressourcen sind an vielen Stellen gar nicht da. Also weder bei den Leuten noch bei den Maschinen oder Waffen oder sonst was. Das heißt, der Alarmmodus ist für kurze, überschaubare Zeitabschnitte notwendig. Zu einem Alarm quasi, der einen solchen Alarmmodus bringt, gehört es auch, dass dieser Alarm irgendwann wieder zeitnah zurückgenommen werden muss, wenn möglich, dass man sich quasi auch wieder in diesen Ruhemodus zurückgeben kann. Jetzt kann man aber unterscheiden zwischen verschiedenen Abstufungen dabei. Ich sag mal, ein Schiff zu Friedenszeiten. Selbst wenn es vielleicht sowas ist wie ein Kriegsschiff, das muss jetzt nicht ein Kampfeinsatz sein, aber das kann vielleicht auch irgendwie in einem Aufklärungsmission oder sonstigen Bereich sein. Es kann sogar ein Transporter sein, der vielleicht halt nur Dinge transportiert, die aber halt in dem Aspekt vielleicht auch potenziell militärisch relevant sein könnten oder dergleichen. Oder vielleicht sogar wie ein Öltanker oder sowas, der aber vielleicht halt auch mal durch Piratengewässer fährt oder sowas. Ja, und den Normalmodus, das ist halt das eine, da läuft alles sehr routiniert ab. Es gibt vielleicht auch wirklich den verschärften Ruhemodus, wenn das Schiff wirklich irgendwo vor Anker liegt oder halt im Hafen und beladen wird. Also wenn wirklich alles sehr stark runtergefahren wird, auch die Maschinen nicht laufen und so weiter. Aber im Normalbetrieb, das Schiff wird halt so durch die Gegend. Und dann könnte man jetzt unterscheiden zwischen dem ganz akuten Modus, oh, wir werden angegriffen, oder ist es eine Bedrohung sichtbar oder wird konkret vermutet. Man könnte aber auch zwischen dem Alarmmodus generell unterscheiden, dass man sagt, jetzt fahren wir gleich durch Gewässer, die sind besonders kritisch. Da brauchen wir so eine Alarmbereitschaft sozusagen. Oder, wenn wir im Kriegsfall denken quasi, es gibt die Friedenszeiten irgendwie, da legst du Wert auf andere Dinge, als wenn du dich in Kriegszeiten befindest. Da müssen halt gewisse Maßnahmen anders laufen, da bist du nie in so einer hundertprozentigen Ruhe drin. Der Krisenfall wäre vielleicht die schönere Sache. Wir haben einen Krisenfall. Und der Krisenfall, der dauert jetzt aber halt nicht nur ein paar Minuten oder Stunden, sondern der dauert halt Tage, Wochen, Monate. Endet aber halt hoffentlich auch irgendwann wieder. Dann kannst du wieder so in diesen Ruhebereich, wo du so ein Schiff dann auch mal einer Generalinspektion unterziehst und deine Mannschaft austauscht und dergleichen. Mal neu streichst. Das machst du aber nicht zu Krisenzeiten halt. Krisenzeiten sind andere Sachen wichtiger. Da willst du dich nicht quasi dem aussetzen. So, also wir haben verschiedene abgestufte Dinge. Und wenn man das Ganze jetzt mal wieder auf den Menschen zurückbricht, könnte man auch sagen, wir haben da verschiedene abgestufte Dinge. Es gibt vielleicht wirklich diese Ruhephasen, wo man wirklich schläft, also inaktiv ist, also sich dir, warum schlafen wir eigentlich? Ich würde auch sagen, ist doch eigentlich totaler Mist. Wir sind ja ohnmächtig, wir sind ja handlungsunfähig. Es ist eine hochgefährliche Sache eigentlich, dass wenn unsere Umgebung bedrohlich sein könnte, dann können wir doch nicht ohnmächtig werden. Handlungsunfähig, kriegen ja nichts mit. Ja, das ist ja das Spooky. Wenn dich jemand filmt irgendwie, während du schläfst, das ist ja und du siehst danach die Sachen, das ist doch völlig seltsam. Also das ist eine Situation, die hast du so gar nicht erlebt quasi. Da hast du nicht reagieren, nicht handeln können. Gewisse Mechanismen wecken uns zwar vielleicht auf, aber das ist dann vielleicht auch zu spät oder also. Das heißt, wir schlafen nur wirklich in sicheren Umgebungen. Also, wenn die Situation für uns ausreichend sicher ist, fühlt es sich nicht sicher an, können wir auch nicht schlafen. Also, dann haben wir genau diese Schlafprobleme. Dann gibt's Phasen irgendwie, in denen wir ganz normal, ich sag mal, funktionieren, jetzt bewusst in Anführungszeichen, weil der funktionierende Mensch ist ja schon so das, etwas fragwürdige Leitbild unserer Gesellschaft, was ich hier in der Staffel immer wieder betrachte. Aber sagen wir mal, es ist unser normaler Alltag. Da haben wir auch Sachen, ja, die sind mal ein bisschen herausfordernder, weniger herausfordernder, aber das funktioniert in einem normalen Rahmen. Wir können die Sachen normal machen. Das ist aber nichts, was irgendwie jetzt maßgeblich ständig Probleme macht. Das können wir auf Dauer gut bewältigen und aushalten. Das wäre eigentlich so das Ziel vom Normalzustand, vom Alltag. Und das sollte einen Großteil unserer Zeit wirklich abdecken. In kleinerer Zeit ist dieser komplette Abschaltmodus, Ruhemodus, Schlafen. Warum haben wir das? Ich habe es vorhin nicht beantwortet. Ja, auch unser Gehirn will sich reorganisieren an der Stelle. Das kann es halt besser, wenn halt große Teile nicht die aktiven Prozesse bearbeiten müssen. Die Generalinventur sozusagen. Das kann aber auch alle möglichen Organe betreffen, die da halt auch in diesem Ruhemodus halt nochmal anders sich anpassen können. Nochmal mehr, was der Körper dann halt da nochmal reparieren und machen kann. Deswegen schlafen für uns schon hilfreich, wenn wir das immer wieder haben. Wir können aber auch eine Zeit lang darauf verzichten. Und dann haben wir jetzt halt eben Ruhephase, Alltag, und jetzt kommen wir halt langsam in den Bereich, wo wir sagen können, okay, jetzt haben wir so eine Anspannung, so einen Krisenfall, so eine generelle Bedrohungslage, sagt man ja auch. Eine diffuse Bedrohungslage vielleicht. Das ist noch nicht so ganz konkret, aber so, weiß nicht. Fühlt sich so ein bisschen unsicher an, ungenau. Und da gibt's halt dann Reaktionen auch bei uns, die halt so ein bisschen, für die etwas mittellangen Bereiche quasi sind, die sich über viele Minuten, Stunden, auch Tage oder sogar im Extremfall Wochen hinweg auswirken können. Also typische, trotzdem noch gut bekannte Sache für die meisten. Wir arbeiten auf eine wichtige Prüfung hin und sind da halt in so einem generellen Anspannungszustand, haben gleichzeitig vielleicht ein schwieriges Projekt oder, keine Ahnung, bauen im Haus was um und die Kinder sind krank oder andere Sachen. Das sind Sachen, die können uns halt auch eine ganze Zeit lang mehr fordern. Das ist eine gewisse Ausnahmephase, könnte man sagen. Die ist aber nicht in jedem Moment total bedrohlich, sondern halt verstärkt. Aber sie könnte halt an einigen Stellen sich halt verschärfen. Also so dieses, oh Gott, wir stellen bei der Prüfung fest, wir sind total hinterher. Oder, oh Gott, die Kinder sind krank und jetzt haben sie auf einmal irgendwie 42 Fieber und das ist irgendwie kritisch. Und jetzt müssen wir vielleicht ins Krankenhaus mit ihnen. Oder, oh Gott, jetzt haben sie sich übergeben. Entschuldigung für das Bild im Kopf. Da müssen wir vielleicht drauf gewappnet sein. Also sind wir da schon immer in dieser Alarmbereitschaft halt eher bei solchen Sachen. Und dann gibt's wirklich den aktuellen, ganz konkreten Bedrohungsfall. Der Säbelzahntiger. Oder halt irgendwas sehr bedrohlich sich anfühlendes in der Arbeit oder im familiären Kontext. Der Streit. Das ist sowas Typisches. Eine unschöne Begegnung quasi nachts auf der Straße, wo wir nicht genau wissen. Also es muss ja quasi nicht zwingend was passieren. Es muss auch gar nicht zwingend objektiv eine Bedrohung da sein, sondern sie muss sich nur in uns so anfühlen wie eine Bedrohung. Ja, auch der Säbelzahntiger musste uns nicht direkt schon vor der Nase stehen, unwiderlegbar quasi. Die Hauer in unsere Schulter gerammt, nein. Auch wenn wir quasi schon das Rascheln im Gebüsch gehört haben und das Gefühl hatten, oh Gott, ich glaube, das ist ein Säbelzahntiger. Das ist schon der Alarmzustand. Wo der genau anfängt, ist jetzt individuell ein bisschen unterschiedlich. Das hängt auch von den individuellen Erfahrungen ab, wo wir da die Schwelle setzen. Ob wir sagen, nein, bisher ist doch immer gut gegangen, da war doch nie was, da wird schon nichts sein. Oder ob wir sagen, Vorsicht, Vorsicht. Von unserem Clan sind schon 5 gefressen worden. Das ist eine sehr akute Bedrohung. Lieber einmal zu viel quasi gedacht, da wäre der Säbelzahntiger, als einmal zu wenig. Das ist dann, da sind wir in dem Bereich Traumafolgestörungen, Anpassungen und dergleichen. Also sinnvolle Anpassungen auf erlebte existenzielle Bedrohungen. Existenzielle Bedrohungen können aber auch auf einer emotionalen Ebene schon an einer ganz anderen Stelle passieren und sich verankern. Und als Kind sind wir halt emotional bedroht, auch dann schon, wenn wir emotional vernachlässigt werden. Also wenn die Gefahr quasi besteht, dass wir in diesem Familienkontext nicht genügend umsorgt und eingebunden sind, sind Säuglinge potenziell existenziell bedroht. Ja, das ist schlichtweg faktisch immer noch so. Er ist ein völlig vernachlässigtes Kind, was einfach nicht gefüttert wird über Tage hinweg. Das ist existenziell bedroht. Und schon die Vorstufe dazu fühlt sich halt so an, dass sein kann, ich werde als Kind hier vielleicht überhaupt nicht richtig wahrgenommen. Ich habe da keinen Kontakt zu meiner Bezugsperson auf emotionaler Ebene. Ich bin da nicht ordentlich eingebunden quasi in deren Wichtigkeit und Sachen. Es kann existenziell bedrohlich sein, es kann Anpassungen bedingen, die dich dann halt auch das Leben lang über erhalten, wo man einfach an vielen Stellen dann vorsichtiger wird. Früher schon in diesen Modus von Alarm reinkommt. So, und jetzt nochmal ein bisschen konkreter. Und da kommen wir jetzt auch zu diesen vielen Words, beziehungsweise also die ganzen F-Worte, beziehungsweise bevor ich zu diesen F-Worten komme, kommen wir mal zu Sam und HPA. Was ist jetzt Sam und HPA? Also, im Endeffekt sprechen wir hier von, also das, was ich immer so Alarm oder Alarmbereitschaft genannt habe, das sind im Wesentlichen das, was man als Stressreaktionen auch bezeichnet. Stress ist dann, wenn halt eine Bedrohungslage da ist. Etwas, was potenziell existenziell gefährdend sein könnte. Es muss sich nur so anfühlen. Es muss nur die Hypothese in unserem Kopf dazu bestehen, dass es eine existenzielle Bedrohung sein könnte. Das ist nicht rein kognitiv gesteuert und das ist stark durch das gesteuert, quasi, was wir in unserem Leben schon erlebt haben, wie wir das Ganze einschätzen. Und ehrlicherweise kann man diese Linie auch ganz woanders ziehen. Leute, die sehr vertrauensselig sind, sind sehr selten in Stress unterwegs. Die sparen sich da viel Energie im Normalbetrieb. Aber wenn dann wirklich die Bedrohung kommt, sind die halt vielleicht deutlich zu spät dran mit der Stressreaktion und kommen dann zu Schaden. Ja, das ist die Abwägung. Also genau zwischen diesen Bereichen quasi muss abgewogen werden und da gibt's eigentlich keine objektiv gute Entscheidung. Weil egal, was du heranziehst an Statistik oder sonst was, wo du sagen kannst, ja, nützt mir persönlich sehr wenig, wenn meine Überlebenswahrscheinlichkeit mit einem gewissen Prozentwert angegeben ist und so weiter und der vielleicht von der Kosten-Nutzen-Rechnung sich sinnvoll anhört, aber was ist der Wert meines Lebens? Für mich persönlich ist der extrem hoch. Das heißt, dann möchte ich eigentlich möglichst gar kein Risiko eingehen. Abstrakt gesehen könnte man aber sagen, na ja, aber es ist so viel besser irgendwie. Du kümmerst dich meistens eigentlich nicht drum. Und wenn da was passiert, na ja, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, nee. Statistisch gesehen wunderbar, wenn du es auf 1 Million Leute rechnest. Mag die Rechnung aufgehen, aber für mich individuell, ich interessiere mich da nicht für so eine Statistik. So, und es gibt jetzt eben diese verschiedenen Stressachsen, sagt man auch an der Stelle. Es gibt halt eine, die sehr schnell reagiert, also die wirklich dafür da ist, wenn wirklich eine plötzliche Bedrohung wahrgenommen wird. Also der Säbelzahntiger kommt oder wir haben den Eindruck, er ist jetzt unmittelbar da. Also Dinge, auf die wir dann sehr, sehr schnell reagieren müssen. Und das ist halt gerade diese sympathoadrenomeduläre Reaktion. Kurz Sam. Sam lässt sich viel besser aussprechen. Da geht es halt wirklich um diese Kopplung Sympathikus, das ist so ein Nervensystemsbereich, könnte man sagen, und neben Nierenmark, jetzt denkt jeder bei Nieren vielleicht eher an die Organe, die so im Bauchbereich sind. Nein, hier geht es wirklich um Gehirnareale, die da stark involviert sind. Und da wird halt oft nur auf diesen Nebennierenmark, also dieser Adreno-Bereich quasi fokussiert in den Begrifflichkeiten. Also das heißt, man hört dann oft irgendwie verschiedene Begriffe, die halt irgendwo Adreno mit drin haben. Die beziehen sich aber alle wirklich auf diese SAM-Achse. Und auch Adrenalin und Noradrenalin spielen eine Rolle. Also da sind wir wieder eben bei dem Adrenalin und so weiter, was damit zusammenhängt. Muss ich jetzt nicht alle komplizierten Wörter sofort merken, kann aber sehr viel tiefer einsteigen. Ja, und da wird halt bei einer akuten Bedrohung wird da so einiges freigesetzt und in Gang gesetzt. Auch die Amygdala spielt eine Rolle dabei, also bei der Bewertung quasi, was ist bedrohlich. Salienznetzwerk spielt eine Rolle dabei, um zu schalten zwischen verschiedenen Gehirnmodi, hatten wir zum Teil mal bei Thema Default Mode Network, Task Positive Networks und so weiter. Aber diese SAM-Achse ist jetzt wirklich diese schnelle. Das ist wirklich, da geht wirklich die Alarmhupe irgendwie los und das rote Licht geht an und wir werden wirklich aus jeglicher Situation herausgerissen. Das hat höchste Priorität. Das wischt alles andere weg. Das wischt irgendwelche großen kognitiven Sachen irgendwie weg. Also sowas wie Herzfrequenz steigt, Blutdruck geht nach oben, Bronchien erweitern sich, Schweiß nimmt zu, Pupillen weiten sich, ja, damit man ein weiteres Sichtfeld hat. Da wird richtig viel Energie in Richtung Muskeln irgendwie gepumpt. Die Sinne, die schalten wirklich irgendwie auf hohe Wahrnehmung. Das heißt, sowas wie Reizfilter werden runtergefahren. Wir nehmen da sehr, sehr viel wahr. Ist auch sehr anstrengend in dem Moment, aber das ist halt was, diese Energie und so weiter, die wird in dem Moment einfach spendiert und aufgebracht, weil ja jetzt dringend was ansteht. Wir müssen irgendeiner Bedrohung entgegenstehen oder wir müssen die Bedrohung besser einschätzen oder der Bedrohung entkommen und so weiter. Da kommen wir dann gleich auf diese Strategien. Da geht es um diese F-Wörter. Und das funktioniert jetzt noch nicht so sehr über Hormone, sondern das gibt wirklich mehr neuronale Signale, weil die einfach viel schneller sind. Da muss es wirklich zack, zack gehen. Und dann sind wir wirklich, ja, diese Adrenal Response-Bereich, dass wir dann ja alarmbereit sind, auf dem Sprung aktiv sind. Da kommt aber jetzt ein zweiter Bereich rein, weil jetzt sind wir zwar aktiviert, aber die Bedrohung ist vielleicht dann doch nicht so unmittelbar, ja, nachdem wir da wirklich aktiv sind, rumgeguckt haben und gesagt haben, okay, das Rascheln im Busch, vielleicht ist es auch was anderes, aber könnte sein. Dann kommt jetzt eine zweite, langsamere Geschichte, das ist diese HPA-Achse. Und HPA steht für Hypothalamus Pituitary Adrenal Axis. Also, da ist dann wirklich der Hypothalamus gefragt, die Hypophyse, aber auch neben Nierenrinde, die setzen dann CRH frei. Da geht's weiter über die Hypophyse, die setzen ACTH frei. Da passieren verschiedene Dinge im ganzen Stoffwechsel. Auch um quasi alles nochmal da in die Richtung, dann Setting aufzubauen, das dann auch über mehrere Minuten, Stunden oder im Extremfall sogar Wochen oder auf Dauer irgendwie aktiv sein kann. Das ist mehr so dieser generelle Stress, der dann einsetzt. Also HPA-Achse funktioniert ein gutes Stück langsamer, ist aber halt substanzieller und kann auch länger aufrechterhalten werden. Und die HPA-Achse kann aber halt auch bei so Geschichten halt vorhanden sein, wenn wir halt so eine Alarmbereitschaft haben, also eine erhöhte Bedrohungslage, so diffus, nicht so konkret, das ist nicht unmittelbar, aber doch generell, also so richtig ausruhen und so weiter können wir uns nicht. Und das führt halt auch dazu, dass wir in solchen Phasen dann eigentlich kaum Schlaf finden oder sehr unruhig schlafen, sehr wach sind, sehr aufmerksam, vielleicht auch vigilanter sind. Es sind aber trotzdem noch Sachen, die quasi durch den unmittelbaren Stoffwechsel, den wir haben, halt gesteuert werden. Das heißt, das sind keine langfristig verankerten Geschichten, die in unserer neurologischen Struktur sich schon niederschlagen. Also zumindest zu Beginn nicht. Es sind auch keine Sachen, die in der Epigenetik sich widerschlagen. Epigenetik-Teil, also bedeutet, das steuert im Prinzip, wie unsere Gene halt verwendet werden, um dann auch wieder neurologische Strukturen und Stoffwechsel und so weiter Strukturen halt aufzubauen. Es schlägt sich aber auch da drin irgendwann langfristig nieder. Das heißt, wenn du halt ständig in so einer latenten Alarmbereitschaft bist, dann passen sich da auch halt verschiedene Sachen an und die bleiben dann halt über viele Jahre, Jahrzehnte oder ein ganzes Leben lang halt erhalten. Aber erstmals diese HPA-Achse dafür angelegt, dass man halt ja nicht den Blitzalarm hat, aber doch eine generelle Anpassung für die aktuelle Zeit, für die aktuellen Stunden, Minuten mindestens, aber eher Stunden, Tage oder Wochen hat, wo man halt aktiver sozusagen ist, also stärker optimiert auf Leistung. Da gehen dann schon wieder wesentlich mehr Sachen, also bezüglich Kognition und so, also da kommen wir dann auch stärker vielleicht in dieses Grübeln oder Nachdenken oder verschiedene Hypothesen, die wir da aufmachen können, was jetzt vielleicht an Bedrohung da ist. da sind wir auch viel in diesem Bereich unterwegs, der jetzt vielleicht so bei Prüfungen oder sowas ansteht, wo du sagen kannst, du lernst jetzt hier mehrere Wochen auf eine Prüfung hin und hast da irgendwie quasi Stress, dann sind wir auf dieser HPA-Achse vor allem unterwegs. Das kann trotzdem Leistung in vielen Bereichen einschränken. Es ist vor allem trotzdem was, was den Körper halt auf Verschleiß fährt, also was auf Dauer nicht gut ist. Das macht sich an vielen Stellen halt bemerkbar. Du erhöhst aber deine generelle Leistungsfähigkeit in einigen Bereichen damit zumindest. Aber es ist nicht für auf Dauer angelegt. Und eigentlich gibt es da Rückkopplungsmechanismen, die dazu führen sollten, also dass gerade diese Glukokortikoid-Antwort, immer diese komplizierten Worte, Glukokortikoid-Antwort, die dazu führt, dass es eigentlich auch wieder so ein Herunterfahren geben sollte. Das kann allerdings halt auch schiefgehen, beziehungsweise immer wieder unterlaufen werden durch neue Alarmierung und dann bleibt so ein Zustand vielleicht halt auch chronisch, was nicht gut ist, weil dann eben halt genau diese Erholungsreparaturphasen und so weiter halt fehlen. Du den Organismus halt zu sehr auf Verschleiß fährst, obwohl es vielleicht gar nicht nötig ist im Idealfall. Kann aber auch sein, dass es notwendig ist. Du bist dauerhaft in einem Krisengebiet unterwegs, musst da eigentlich täglich um dein Überleben irgendwie kämpfen, bist immer wieder in diesem Hochalarmzustand, dazwischen bist du in einem generellen Alarmbereitschaftszustand, musst da wochenlang drin durchhalten. Ja, da kann es notwendig sein, dass du den so lange durchhältst, weil dein Überleben möglicherweise von abhängt. Würdest du da komplett runterfahren, würdest du vielleicht nicht überleben, also bleibt es aufrechterhalten, auch dann, wenn halt gewisse Schäden langsam schleichend bei dir einziehen. Ja, in unserer Zivilisation haben wir dieses Phänomen jetzt aber halt unter Umständen dauerhaft. Und das ist genauso dieses, wir müssen optimiert, wir müssen immer Stress. Arbeitende müssen unter Druck gesetzt werden, damit sie mehr Leistung bringen. Ja, das zielt genau auf diese HPA-Achse ab letztlich. Das ist genau dieser Aspekt von wegen, mach ihnen Druck, mach ihnen soweit Angst, mach ihnen Stress. Sie müssen quasi aus dieser Not heraus, dass sie fürchten, dass sie entlassen werden oder dass ihnen Leistungen gekürzt werden oder dass sie halt irgendwie ins Nachtreffen kommen, dass sie gesellschaftlich vom Status her absteigen und dergleichen. Da müssen sie ein bisschen unter Druck gesetzt werden, dann bringen sie mehr Leistung. Ja, bedingt stimmt es. Unter Inkaufnahme, dass sie dann aber halt auch auf Dauer gewisse Schäden in sich halt akkumulieren, Energien verbrauchen, die sie nicht auf Dauer so aufbringen können. Das sind dann die klassischen Sachen, wo es dann in Richtung Erschöpfungssymptome geht, Burnout geht. Es gibt verschiedene andere Fatigue-Syndrome. Die hängen da alle so mehr oder weniger mit zusammen an diesen Dauerstressgeschichten plus vielleicht halt weiteren Faktoren, die halt dann dazukommen, die dann insgesamt dazu führen, dass man halt in einem chronischen Erschöpfungszustand leidet, der auch sehr wohl ganz konkrete, handfeste körperliche Aspekte mitbringen kann. Also Dinge, wo man sagt, ja, stell dich nicht so an. Wo man sagt, was heißt hier, stell dich nicht so an? Mein Körper ist im Eimer. Faktisch. Also manchmal tut man sich schwer, die relevanten Faktoren da wirklich zu isolieren und zu finden. Je besser erforscht die konkreten Erschöpfungssymptome dann sind, umso konkreter kann man es auch benennen und kann wirklich zeigen, okay, hier an der Stelle sind wirklich Blutgefäße verstopft. Hier an der Stelle hast du wirklich schlechte Vitalwerte. Das kann sein, dass halt du das ja wieder ein bisschen ausgleichen kannst, indem du halt die passenden Präparate, Vitamine oder sonst was nimmst. Medikamente, die dann dieses eine Symptom wieder versuchen zu lindern und so weiter. Aber meistens ist es halt auf einer so breiten Front, dass du sagen kannst, du kannst dann halt nur so die Spitzen ein bisschen abmildern. So die Generalerschöpfung würdest du nur dann loswerden, wenn du halt mit entsprechend Ruhephase, du eben von diesem HPA-Bereich da wegkommst, also nicht weder im Alarm noch im Alarmbereitschaftszustand bist, sondern eher in so einem Normalzustand oder Ruhezustand wirklich und dort dann eben halt langsam diese ganzen Faktoren wieder so bereinigst. Manchmal schafft der Körper das dann aber auch gar nicht mehr von selber und das gibt ja wirklich solche Erschöpfungssyndrome. Das ist ein bisschen zu weit gegriffen, aber da können auch so Sachen wie dranhängen, wo man sagt, da gehen wir vielleicht in den Long-Covid-Bereich rein oder MECFS, weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, die sicherlich auch maßgeblich von weiteren zusätzlichen Faktoren mit bedingt sind, die da das wirklich auslösen. aber wo auch so Dauerstressgeschichten und so weiter halt begünstigend eine Rolle gespielt haben können. Und du kannst selten sowas dann allein dadurch wieder loswerden, indem du halt eine von den Faktoren wegnimmst, sondern du musst eigentlich sehr viele von diesen Faktoren halt wieder irgendwie wegkriegen, zurücknehmen und dann halt diese ganzen Folgeschäden mühsam reparieren, um dann halt langsam wieder rauszukommen. Und da ist zum Teil die Wissenschaft auch noch nicht so weit, dass man dann den Leuten dann passend immer helfen kann. Das heißt, das sind hochkomplexe Probleme, die die Menschen dann da reingeraten. Das alles nehmen wir in Kauf. Also die erhöhten Risiken dafür, indem wir sagen, nein, wir optimieren uns immer auf Anschlag selber. Hier komplett bis ans äußerste Limit durch Stress, Druck, Angst. Da wären wir dann optimaler in dem, was wir leisten. Und ja, also wenn du quasi ein Bauteil in einer Gesamtmaschinerie bist, das Zahnrad oder so weiter, was auf maximale Leistung benutzt wird, dann erhöhst du den Output der Maschine und irgendwann bist du halt kaputt. Und dann, ja, das wird die Denkweise, dann tauschst du das Zahnrädchen halt aus gegen neues. Das alte Zahnrädchen ist dann halt kaputt. Dann herzlichen Glückwunsch, das bist aber möglicherweise du. Und dann ist die Frage, wie geht man mit so kaputten Zahnrädchen um? Sagt man dann, oh, du hast einen riesigen Beitrag für die Gesellschaft geleistet. Ja, da bekommst du jetzt sämtliche Unterstützung, die du natürlich brauchst. Oder ob man dann sagt, nö, das ist dein persönliches Problem. Also, dass du jetzt da kaputt bist, kümmert ja mich nicht. Sei halt einfach nicht kaputt. Ja, ihr kennt diesen Ausspruch vielleicht, wenn ihr diesen Podcast zeitnah hört, Jahre 2026, kommt von Regierungsvertretern, die dann halt so sagen, die Leute sollen halt weniger krank sein. Sagen dann herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn du weniger krank bist, mehr Stress, mehr Druck und so weiter, dann verschleppst du das Ganze, verzögerst du vielleicht nur und hast dann halt nachgelagert die viel schlimmeren Geschichten, aus denen du gar nicht mehr so leicht rauskommst und ja. In einem sozialen Miteinander sollte man auch diese Leute entsprechend dem unterstützen, was man ihnen vorher angetan hat oder was ihnen widerfahren ist. Und dann sind die Gesamtkosten auf einmal wesentlich höher. Das heißt, eigentlich sollte eher die These lauten, nein. Lass dich öfter krank schreiben, nämlich an den Punkten, wo du merkst, es geht gerade im Moment nicht mehr, bevor du das immer weiter verschleppst, bis es dann so schlimm ist, sagen kannst du, und jetzt ist es gleich so richtig schlimm und jetzt fällst du dann gleich langfristig aus. Das ist nicht hilfreich für niemand eigentlich. Aber diese Rechnung, diese langfristige Perspektive machen Leute selten halt auf. So, ich sag das gerne mal wieder dazu. Kommen wir aber ein bisschen zum Thema zurück. Also wir haben diese kurzfristige SAM-Achse, wir haben diese HPA-Achse, die langfristig ist, die aber eigentlich auch nicht auf Dauer so sein sollte. Und ja, da spielt Cortisol eine wichtige Rolle. Das ist halt auch so, Cortisol hilft, Energie verfügbar zu halten. Ja, aber Cortisol hat halt auch, und das ist klar belegt, negative Auswirkungen auf alles Mögliche, der Herz-Kreislauf-System, Nervensystem und so weiter. Ein Tipp, und das ist jetzt nicht ganz so fundiert, aber also halbwegs fundiert, wie wirst du Cortisol wieder los? Taktisches Weinen. Also ein Teil des Cortisonslevels kann man tatsächlich dadurch mit abbauen, indem man wirklich sich auch erlaubt, in solchen Stresssituationen wirklich in dieses klare Weinen, also mit viel Tränen und so weiter zu gehen. Das kann dann ein Stück weit helfen. Das ist insofern Gesundheitsfürsorge, was man da betreibt. Unterdrückt man das irgendwie ständig nur, tut man sich eigentlich auch nichts Gutes. Das mag im Moment vielleicht mal notwendig sein, weil das ja aus sozialen Gründen wieder nicht anerkannt ist, wenn du irgendwo im Meeting irgendwie laut losweinst. Aber zu dem passenden Moment sollte es dir auf jeden Fall möglich sein, das zu tun, wenn dir danach ist und du tust dir jedes Mal eigentlich was Gutes damit. Muss aber auch nicht zum Dauerbetrieb werden an der Stelle. Das heißt, wenn du das dauernd machst und brauchst, dann muss man an ganz anderen Stellen eigentlich noch ansetzen. Das ist jetzt kein Wunderallheilmittel, was einem, also wodurch andere grundlegendere Anpassungen nicht notwendig wären. So, und jetzt, mit diesem ganzen Unterbau kommen wir jetzt mal zu diesen F-Worten. F-Worte, wisst ihr denn, was ich meine? Ja, also wir hatten sie schon oft. Und das geht los mit den typischen Fight-Flight-Freeze-Geschichten. Am Anfang war es, glaube ich, nur Fight oder Flight. Das heißt, wenn wir in so einer akuten Alarmzustandsgeschichte sind, der Säbelzahntiger, das Schiff, was im Gefechtsmodus ist, was auch immer, was können wir da machen? Kämpfen, natürlich kämpfen, ja, Alarmmodus, Schiffsmodus, Kriegsschiff, ist doch klar, kämpfen. Und gegen den Säbelzahntiger, ja, da kämpfen wir auch oder auch nicht. Ja, da kommt es jetzt genau drauf an. Macht denn Kämpfen in jedem Fall Sinn? Nein, macht's nicht. Aber auch das ist eine Anpassungsfrage. Das ist auch eine Sozialisierungsfrage ein Stück weit. Das ist aber auch eine Frage von dem Zusammenspiel von verschiedenen Hormonen an der Stelle. Beide Reaktionen können ja in den richtigen Situationen sinnvoll sein. Also nur zu fliehen kann mich einer höheren Gefahr aussetzen, wenn ich nicht die Chance habe, irgendwie zu fliehen, zu entkommen. Wenn ich in die Enge getrieben bin oder gleich, dann muss ich kämpfen. Andererseits, wenn ich kämpfe, unnötig quasi, dann setze ich mich auch einem höheren Risiko aus. Also so, ja, es gibt einige Situationen, auch gerade bei Selbstverteidigungskursen, wo eigentlich gesagt wird, nein, da läufst du weg. Da spielst du nicht den Helden. Das ist immer eine Abwägung. Und das ist tatsächlich halt auch was man eigentlich im Vorfeld wieder trainieren und sich überlegen muss, weil du in der jeweiligen Situation dann darauf angewiesen bist, aus dem Automatismus heraus funktionieren zu müssen. Das heißt, hier sind wir nicht in einem Bereich, wo wir sagen, ja, hast du dir das denn gut überlegt? Wo sagen kann, nein, in der Situation überlegst du gar nichts gut. Da sind deine kognitiven Funktionen auch nicht voll ausgeprägt. Du hast da gar keine Zeit dazu, du hast nicht die Ressourcen dazu. Dein Gehirn ist in den Bereichen nicht ausreichend aktiv. Das ist nicht das Thema. Da agierst du automatisch. Das heißt, alles, was du dir nicht im Vorfeld parat gelegt hast, durch Üben, Trainieren, Vorstellen, vorweg quasi die Entscheidung überlegen, das machst du in dem Moment dann, ja, so wie es halt zufälligerweise sich ergibt, zufälligerweise halt schon angelegt ist oder vorgeprägt ist durch gewisse Sachen. Oder du machst auch möglicherweise gar nichts. Und das ist dann Freeze. Und Freeze ist halt dieses Innehalten, Bewegungsreduktion, Orientierung, Hochfokus. Also dieses, oh shit, ein Säbelzahntiger. Jetzt gucken wir erstmal, was ist hier Lage? Oder es raschelt im Busch, was ist hier Situation? Ist ein Säbelzahntiger? Kann ich wegrennen? Gibt's eine Chance? Kann ich vielleicht kämpfen? Was habe ich dabei? Das heißt, das ist auch eine Möglichkeit, weiter dann entscheiden zu können eigentlich erst. Das heißt, da gehen wir wirklich zu dem Punkt über, wo wir vielleicht noch gewisse Zeitphasen uns einplanen, in denen wir bedingt über solche Sachen nachdenken können. Wobei das in dieser Hochstressgeschichten eben halt kein so richtig gut fundiertes Nachdenken ist, sondern das ist eher so was, was wir vielleicht auch aus dem Bereich Blackout, vorne an der Schultafel irgendwie, wir sollen was rechnen und sind in Panik und kriegen gar nichts hin, obwohl wir es sonst eigentlich hinkriegen. So muss man sich das eher vorstellen, aber trotzdem können wir noch eine gewisse Bewertung von Sachen, also Informationen sammeln und gleichzeitig, ja, machen wir uns halt möglichst unauffällig. Das heißt, vielleicht hat uns der Gegner noch nicht bemerkt in dem Moment. Vielleicht haben wir noch Zeit. Wenn wir jetzt wegrennen, dann machen wir uns auf uns aufmerksam. Wenn wir jetzt in Angriff übergehen, dann ja, haben wir einen unvermeidlichen Konflikt, den man vielleicht halt entgehen könnte noch. Das heißt, das ist halt eher so, ich habe es transient genannt, wie ich das schon mal ein bisschen besprochen hatte. Und jetzt gibt's da eine Reihe weiterer F-Wörter. Also ursprünglich war wirklich Fight, Flight, Freeze. Eine Sache, wo man dann schon sagen muss, okay, da sind wir nicht mehr in dem ganz akuten Alarmzustand, da sind wir vielleicht eher schon, also sind wir nicht in diesem SAM-Bereich, sondern da kommen wir vielleicht eher in diesen HPA-Bereich rein. Das heißt, wenn mehr Zeit ist, irgendwie Sachen zu machen. Es gibt aber auch bedingt noch Dinge, die halt eher in diesem selben Bereich, in diesen ganz schnellen Sachen drin sind. Man kriegt es nicht hundertprozentig sauber getrennt, aber vielleicht am ehesten noch das, was diese unmittelbaren Alarmzustand irgendwie wiedergibt, ist wirklich sowas wie Flop. Also Freeze ist ja wirklich so dieses Innehalten, aber hohe Anspannung, hohe Aufnahme von Sachen und so weiter. Also ganz aktiv, aktive Pause quasi, um dann eine nachfolgende andere Entscheidung zu treffen, wie wir weitergehen, ob wir dann davonrennen oder sonst was. Flop hingegen macht wirklich so dieses Kollaps, Shutdown, wirklich dieses Zusammenfallen auch, also wirklich die Muskulatur erschlafft. Man sagt auch Collapsed Immobility. Das heißt, ja, ohnmächtig werden. Im weiteren Sinne eigentlich. Es muss nicht komplette Ohnmacht und so weiter sein, aber so dieses kennt man ein bisschen ja von früher, was man dann immer den Frauen zugeschrieben hat, die bei akutem Stress und sonstigen Sachen dann irgendwie halt so ohnmächtig wurden. Das hatte halt auch andere Gründe. Also gerade diese engen Korsette und so weiter, wo sie fast nicht atmen konnten und da sowieso schon in einer eigentlich körperlichen Notlage die ganze Zeit waren, haben halt auch eher dazu geführt, dass sie dann halt einfach komplett kollabiert sind. Aber ja, es geht auch in die Richtung, das kann halt auch wirklich dieses Ohnmächtigwerden aufgrund von Stress. Und es gibt gerade bei irgendwelchen Fahrgeschäften, die sehr wild sind, manchmal so Aufnahmen, wo die Leute halt auch spontan dann einfach ohnmächtig werden. Ja, das kann auch dazu führen, dass da Beschleunigungen mit am Werke sind, die halt den Kreislauf halt dann runterziehen, weil das Blut irgendwo absackt und du dann wirklich so ein, ja, man nennt das auch Blackout hast, also das, was auch Kampfpiloten zum Teil haben, mit sehr hohen Kurvenmanövern, dass sie dann halt auch ohnmächtig werden, also ja, aufgrund im Prinzip von dem, was der Kreislauf halt dann nicht mehr packt, das Gehirn nicht mehr richtig zu versorgen. Es gibt aber auch tatsächlich dieses als Stress-Panikreaktion irgendwie, dieses Flop. Das kann aber auch zusammenspielen, halt diese verschiedenen Sachen. Ja, du stellst dich tot, könnte man auch sagen. Du bist spontan halt irgendwie, boah, bin tot, bin gar nicht da. Ich bin ein lebloses Objekt, Stück, Ding. Stell keine Bedrohung da. Ich bin auch nicht lecker zu essen, weil ich lieg da schon, ich bin ja schon gar nicht, ich bin lieg vielleicht schon sehr lange da. Du willst mich nicht, du willst nichts von mir. Ich bin einfach nur ohnmächtig. Kann in gewissen Situationen ja durchaus hilfreich sein. Kann selbst heute in gewissen Extremsituationen vielleicht hilfreich sein, ist aber halt auch nicht in allen Situationen hilfreich. Also, wenn ein Fahrzeug auf dich zukommt und du kollabierst einfach mit Flop, dann macht's die Situation nicht besser. Fight macht's auch nicht besser. Freeze macht's auch nicht besser. Zumindest hast du dann aber noch die Chance, dann vielleicht mehr Informationen zu sammeln, solange du Zeit hast. Da wäre halt nur Flight das Richtige. Ja, da müssen halt die Automatismen richtig eingeübt sein und dann funktionieren. Aber es ist eine grundlegende Reaktion, die auch mit angelegt ist und vorkommen kann. Und wie gesagt, das sind Sachen, die haben sich in wesentlichen Kernen eigentlich seit Jahrmillionen entwickelt. Und natürlich gibt's da auch akutere Anpassungen aus unserer Gesellschaft, aus unserem eigenen Leben und so weiter heraus dann. Aber die Grundmechanismen sind eigentlich bei fast allen Leuten da. In dem Moment, wo eine starke emotionale Reaktion im Sinne von existenzieller Bedrohung entsteht, springen halt auch diese ganzen oder stehen vor allem halt diese Mechanismen zur Verfügung. Ja, das ist das, was dann zur Verfügung steht. Und irgendwas davon wird halt dann verwendet. Das, was dann eher schon so die langfristigeren Geschichten sind, sind dann sowas wie, also wo auf dieser, nicht mehr auf dieser SAM, sondern ja diese HPA-Achse dann wirklich sind, ist dann vorn. Also da geht es zumindest eher in diesen Bereich rein. Beschwichtigen, gefallen wollen, anpassen, Appeasement. Ja, kann ein bisschen auch aus dem Akuten heraus, kann aber halt auch längerfristig, wo man das vielleicht zum Akuten am ehesten kennt, ist, weiß nicht, ob du das noch kennst, du wirst irgendwo erwischt bei dem, wo du spontan das Gefühl hast, oh Gott, ich hätte das nicht tun dürfen und es ist gefährlich, jetzt bin ich dabei erwischt worden. Ja, Kinder haben das oft irgendwie so Süßigkeiten genascht. Jetzt werden sie dabei erwischt und dann versuchen sie beschwichtigen, so, ha, ach, schön, dass du da bist, ach ja, ja gut, es kann auch eine spontane Reaktion so sein, die man dann hat. Es kann auch sein, irgendwie, ja, in anderen Sachen. Du hast halt oft dieses Machtgefälle. Das heißt, da ist halt ein potenziell übermächtiger Gegner, dem du halt nicht entkommen kannst durch Flucht. Dem kannst du aber auch nicht im Kampf quasi direkt irgendwie die Stirn bieten. Also musst du ihn halt irgendwie umschwänzeln. Vorn ist halt dann eher das Reh. Du umgarnst ihn, den Gegner, du beschwichtigst ihn quasi, indem du dich mit ihm solidarisch zeigst, ihm Wohlgefallen entgegenbringst, in der Hoffnung, dass er dir auch Wohlgefallen entgegenbringt und sagt, ach, das ist aber ein guter, ja, das passt dann schon, keine Ahnung, was er da gerade macht. Ach, das Kind, was dich gleich freudig begrüßt, ihm sagt, ach, schön dich zu sehen, Papa, das ist ja toll, dass du da bist und super. Und du denkst dir, was zum Geier hast du gerade angestellt? Ich hatte das jetzt zum Glück nicht so oft in meinem Kontext, weder so wiedergebend noch nehmend, aber es kann vorkommen. Und das ist eine ganz normale, typische Reaktion eigentlich. wenn du clever bist, gehst du einigermaßen schlau mit solchen Reaktionen um und benennst nicht gleich den Elefanten im Raum und sagst, was hast du angestellt? Und sagt, ah ja, schön dich, ich finde auch schön, dich zu sehen und so weiter. Und na, ah, und dann suchst du dir das langsam zu erschließen, was los ist. Ja, das ist Fawn. Und damit hört es dann an vielen Stellen auch so ein bisschen auf. Es gibt allerdings halt auch schöne weitere Geschichten, die genannt werden. Und ja, wie fundiert ist das? Wie häufig kommt das vor? Wie sehr sind das bloß Synonyme für irgendwelche anderen Sachen? Kann man so oder so sehen. Ich mache die Liste jetzt mal weiter. Ich finde es nämlich ganz interessant. Es gibt FIP, taktisches Flunkern Lügen als sprachliche Ausweich- und Schutzstrategie. Also das ist so ähnlich wie bei Fawning. Also das geht da so Hand in Hand. Wie ich gesagt habe, um halt eben Schuld, Scham, Bestrafung abzuwenden, indem man halt sagt, ja, ja, nein, ich wollte nur gucken, ob die Süßigkeiten noch da sind. Weil da war nämlich, manchmal sind da schon die Ameisen rangegangen und da wollte ich nur sicherstellen, nicht, dass da was ist. Also dieses Süßigkeitenbeispiel ist jetzt nur ein Beispiel wirklich, um es für euch nachprüfbar zu machen. Ich selber finde das problematisch, Süßigkeiten in diesem Kontext immer so zu sehen und habe das eigentlich immer vermieden. Aber es ist ein schönes Beispiel, ja. Ihr dürft euch gerne andere Beispiele irgendwie nennen. Mit denen man dann versucht, ja, durch Flunkern und Lügen und durch solche Erfindungen und Sachen so ein bisschen ja, von sich abzulenken oder von dem, was man da denkt, falsch gemacht zu haben. Ja, das kann ja auch sein, dass es gar nicht so war. Ja, du wirst angehalten bei der allgemeinen Verkehrskontrolle irgendwie. Sagst, ach, Herr Wachtmeister, nein, ich wollte ja gar nicht und das ist doch eigentlich alles in Ordnung und ich ja, hab doch hier nur, und das ist doch so, und ich wollte ja gar nicht da in die Straße reinfahren, und das ist ja ganz anders gewesen, und ja, wäre vielleicht auch so ein Beispiel. Da geht's ja nicht um Süßigkeiten nochmal. Also FIP nennt man das. Das sind zum Teil ein bisschen konstruierte Worte, aber einfach um diese Alliteration mit dem F zu bleiben, das ein bisschen greifbarer zu machen. Es gibt auch andere Begrifflichkeiten aus anderen Theoriebereichen heraus, die das mit anderen Worten bezeichnen. Aber wir bleiben hier mal mit der F-Liste. Und dann kommt als nächstes Funster. Das finde ich auch sehr schön. Funster! You're a Funster! Was könnte das heißen? Ja, da steckt das Wort Fun drin. Und du machst halt, ein Funster ist dann jemand, der Spaß macht. Clownen, Scherzen. Unterhalten, charmant ablenken, Spannung wird sozial entschärft, während Eigenverletzlichkeit verdeckt wird. Hey, super, hey, also hier geht's doch wirklich ab, also das ist doch toll und da hinten, guck mal, da ist ja ein Regenbogen. Ja, ach das, wir haben doch hier alle Spaß, ne, alle zusammen irgendwie, uns geht's doch gut hier und was sind du denn schon wieder komischen Hut auf? Ach, das ist ja witzig, der Hut, ja, gefällt mir. Und ja, keine Ahnung. Also so in die Richtung, es ist eine ähnliche Geschichte. Also Fawn, FIP, Funster ist ähnlich. Aber gerade dieses ins Komische hereinziehen, irgendwie einen Scherz machen oder sowas, ist tatsächlich was, was schon als eigenständiges Ding mehr eine Rolle spielen kann. Also Menschen, die alles immer so auf die lustige Seite bringen, die zu allem immer einen Scherz und einen Witz haben, irgendwas übertreiben bewusst oder ins Lächerliche ziehen oder dergleichen. Das ist nicht zwingend immer, aber häufig wirklich so eine Reaktion aus einer gewissen Unsicherheit heraus. Also aus der eigenen Verletzlichkeit oder sowas heraus. Keine Ahnung, ein ernstes Gespräch im Familienbereich, im Verein, in der Firma und dann sagt man, ja, 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 genau, da haben wir dann auch immer schon. Und früher, da hieß es ja auch immer, das ist ganz... Wisst ihr noch nach dem Krieg? Ja, wir haben ja nichts und so. Dann fängst du an mit irgendwelchen Kamellen und irgendwelches Zeug und das ins Lächerliche zu ziehen und so weiter. Völlig von der Sachebene weggehend, bewusst von der Sachebene weggehend, um die halt zu meiden, weil du auf der Sachebene halt eine potenzielle Verletzlichkeit halt irgendwie witterst oder halt auch sogar eine Schuld. Ja, Funster. Alles ist lustig, hahaha, haben mir gelacht, hahaha. Und dabei steckt dahinter vielleicht halt was sehr Ernstes, ein sehr ernster Bereich, wo man sich halt sehr, ja, sehr verletzlich fühlt, also Verletzungen hat, potenzielle Probleme sieht und so weiter und die man halt überspielt damit. Dann ein anderer Bereich, Auch sehr spannend, Fantasy. Ja, da passt es mit dem F auch wunderbar und das ist dann eher wirklich innerer Rückzug in Vorstellung, Tagträume, Story, Rollenspiele, mentale Parallelwelt, im Kern einer imaginativen Flucht. Eskapismus könnte man auch sagen, aber das ist kein F-Wort. Ja, Tagträumen, wobei Tagträumen nicht zwingend immer wirklich so eine Stressreaktion sein muss, aber es kann eine sein. Aus einer bedrückenden Gesamtsituation, das ist halt eher auf einer langfristigeren Achse, also mit dem HPA oder wirklich halt chronische Stressgeschichten oder dergleichen, taucht auch in diversen Filmen ganz gut auf, also wo Menschen im Prinzip in sehr bedrohlichen Situationen dann anfangen, in so einer Fantasiewelt zunehmend zu leben. Also ein Film, den ich auch immer wieder gerne empfehle, ist Brasil. Ist schon ein bisschen älter, geht um ein totalitäres Regime, was oder eine Welt, die sehr problematisches System letztlich hat, was wo Individuen sich sehr schwer drin tun. Und wo halt der Hauptcharakter dann halt auch in so eine Fantasiewelt halt dann oft irgendwie abdriftet. Sucker Punch ist so ein anderes, ist auch aber sehr bedrückend, erwähne ich aber auch immer wieder. Und da ist die Hauptprotagonistin, landet ja auch immer wieder in so Fantasiewelten, in denen sie als Heldin da irgendwie bestehen kann, weil sie es halt ja in der Realität quasi eigentlich einer unerträglichen Situation halt ausgesetzt ist, wo sie keinerlei Kontrolle mehr über ihre Existenz halt hat. In der Fantasiewelt hat sie das dann halt aber und entwickelt sie das. Ja, das ist insofern Fantasy. Es kann aber auch im kleineren Rahmen sein, dass man kann, ja, immer wenn alles total scheiße ist, dann stelle ich mir im Kopf vor, irgendeine Welt, wo ich irgendwie die Kontrolle habe oder wo die Sachen, die mir wichtig sind, irgendwie die Kontrolle haben oder bestehen können oder sich alles irgendwie zum Besseren wendet oder dergleichen. Und das ist ein eigentlich ganz guter Regulationsmechanismus. Ja, er führt ein bisschen dazu, dass man natürlich sich der Realität entfremdet, aber wenn die Realität halt so unerträglich und bedrückend ist quasi und du dann eh nichts gewinnen kannst, also dich da drin verausgaben könntest, aber du keine Chance dagegen hast, ist es besser quasi, du gehst halt in diesen Fantasy-Bereich rein, also in deine eigenen fantastischen Vorstellungen, in denen die Welt einigermaßen gut ist, um dich halt selber zu regulieren, um halt weiter in der Realität überhaupt noch funktionieren zu können. Dann gibt's einen Aspekt natürlich, Forget. Vergessen. Einfach vergessen. Aber man könnte es auch dissoziieren natürlich nennen, ein Stück weit. Einfach Dinge ausblenden, nicht abrufen. Das ist gar nicht so. Das ist doch alles in Ordnung irgendwie. Also es gibt so schöne Filme wie Fallout zum Beispiel oder die Serie, wo dann auch der Atomkrieg irgendwie ausbricht. Ja, oder ist es da drin oder ist es woanders? Ich habe es auch schon mal erwähnt, jedenfalls dieses schöne Zitat, wo man sagen kann, ach, das passt mir gerade gar nicht mit dem Atomkrieg und ach, was du mal hast mit dem, ach, da ist doch gar nichts und so weiter und komisch, wieso ist du da im Himmel? Ach, naja, egal, lass uns mal den Apfelkuchen hier essen irgendwie oder so. Vergessen, also dissoziieren, sich davon trennen, aber halt auch so Sachen, unangenehme Dinge oder sowas, wo man einfach sagen, vergisst mal einfach. Man vergisst auch den Termin dann dazu, man vergisst alle Sachen da irgendwie zu machen. Das ist eine Schutzreaktion. Es gibt auch in anderer Weise, dass man wirklich halt Dinge dann ignoriert und wegdrückt. Das ist aber eher so eine inaktive Strategie halt. Also da geht es halt auch stark in diesen PDA-Bereich rein. Und ja, dazu mache ich mal eine eigene Folge. PDA, Pathological Demand Avoidance oder Persistent Drive for Autonomy. Sehr wichtig. Sehr wichtiges Erklärmodell. Möglicherweise auch sehr viel mehr. Viel mit Autismus überlappend, aber keineswegs zwingend nur dort zu sehen, insgesamt in diesem Neurodivergenzbereich. Und da kann halt dieses Forget halt aber auch eine wichtige Sache sein, wo man sagen kann, ich schiebe die Sachen so weit weg gedanklich, ich dissoziiere davon, ich vergesse die bewusst oder unterbewusst, ich weiß gar nicht mehr, dass da was war. Was war's? Ich hätte da was machen sollen, so davon weiß ich nichts. Ja, weil so belastend war für dich und so unlösbar und so überfordernd, dass du halt dann sagst, nee, das vergesse ich lieber irgendwie. Dafür funktioniert der Rest halt dann. Das ist ja das Prinzip von Dissoziieren, dass du sagst, der Rest funktioniert dann wenigstens. Und dann haben wir noch eine schöne Sache, zumindest in der Liste, die ich jetzt so zusammengestellt hatte. Flat. Was ist jetzt Flood? Du überflutest irgendwas? Naja, da geht's in Richtung, du weinst. Es kann auch in Richtung Meltdown gehen, also emotionalen Ärger vielleicht dann sogar, also in der Außenwahrnehmung irgendwie, aber es ist reaktive Ärger oder reaktive Aggression, die du hast. Aber auch so ganz originäre Sachen, wie Babys das machen, dass sie halt einfach weinen, schreien, dergleichen, also aktiv quasi nach außen in diese Gefühlsdarbietung gehen. Das kann aber halt auch unterstellt werden, und das ist in einigen Fällen auch der Fall, dass das eine aktive Steuerung ist, also so, wo du halt Stress im Prinzip halt ausdrückst, aber halt auch ein Stück weit ja Kontrolle über die Situation zurückgewinnst, weil als Baby hat das ja auch unter Umständen sinnvoll funktioniert. In dem Moment, wo du unter Stress warst, haben deine Eltern drauf reagiert und haben dich hoffentlich irgendwie koreguliert, gefüttert, beschützt, was auch immer von den ganzen Sachen. Das ist aber halt so eine ganz grundlegende Reaktion. Das heißt, jetzt zu unterstellen, also auch Babys zu unterstellen, sie würden das aktiv benutzen oder sowas, die überlegen sich genau, die manipulieren dich, die führen dich da an der Nase herum. Nein, keine von diesen F-Geschichten, auch Flat nicht, ist etwas, was du strategisch irgendwie planst und einsetzt, weil gerade in dieser Hochalarmphase, ich habe es erwähnt, sind diese strategisch-kognitiven Bereiche einfach nicht präsent. Was präsent ist, sind wirklich diese eingeübten Automatismen. Das heißt, es kann natürlich was sein, was sich bei dir reintrainiert hat, als eine Möglichkeit, wie du wieder Kontrolle über eine Situation gewinnst. Wenn ich in Tränen ausbreche oder wenn ich meinen Nervenzusammenbruch habe oder sowas, dann reagiert mein Umfeld wenigstens drauf. Während wenn ich bloß erstarre oder davonlaufe oder sowas, dann verstehen sie gar nicht, was ich will. Und dann kriege ich eher noch mehr Probleme. Aber wenn ich einen Nervenzusammenbruch habe oder ich in Tränen ausbreche oder sowas, dann bekomme ich Reaktionen, die für mich hilfreich sind. Dann kann ich diesen Stress irgendwie in mir, also mit dem sozialen Umfeld irgendwie auflösen. Darum geht's ja eigentlich. Du bist in einer Überforderungssituation, also du bist bedroht quasi. Das ist nichts Schönes, nichts, was du einsetzt und sagst, ach, das mache ich jetzt mal hier strategisch, damit ich hier besser dastehe oder dies oder jenes oder sowas. Und sage, nein, du bist also in einer Situation, in der du wirklich dich bedroht fühlst, überfordert fühlst, indem du wenig Handlungsoptionen irgendwie überhaupt halt hast, dem ganz grundlegende Mechanismen halt die Kontrolle übernehmen, weil halt da ja Alarm ist, Gefahr im Verzug. Und da springen dann aber halt unter Umständen auch solche Sachen an, die dann im sozialen Kontext, also im Sinne deiner Sozialkompetenz, auch dazu führen kann, dass du halt gewisse Kontrolle wieder über deine Situation zurückerlangst, indem du dir halt Hilfe holst. Also man könnte da auch im weiteren Sinne dazu zählen, irgendwie, dass du halt schreist irgendwie. Ist ja auch durchaus eine Reaktion. Also manche Leute, wenn sie halt eine Gefahr sehen, schreien sie halt laut. Ach! Ja, das spricht man dann eher wieder Frauen zu. Das mag Teil der Sozialisierung sein und der verschiedenen Rollen, die die haben. Die Frau schreit halt im Prinzip um Hilfe, macht damit halt auch Alarm, ist ja auch sinnvoll für die Gruppe, aber bekommt dann halt Hilfe von entsprechend stärkeren Personen, die ihr helfen, den Säbelzahntiger abzuwehren oder was auch immer. Würde man vielleicht noch im Weiteren halt auch in dieses Flat-Bereich halt vielleicht irgendwie reinpacken. Und die Liste ist damit nicht zwingend abschließend. Ich werde es aber nicht noch weiter ausdehnen. Wir haben es jetzt schon relativ lang gemacht an der Stelle. Grundsätzlich kann man verschiedenste F-Worte noch finden aus verschiedensten Bereichen. Es ist jetzt für mich eine ganz sinnvolle Liste. Wenn euch noch weitere Fs einfallen, die ihr irgendwo anders gefunden habt, bitte schreibt sie mir gerne. Gerne auch direkt in die Kommentare, falls euch da was unter den Nägeln brennt sozusagen, oder schreibt es mir ausführlich in der E-Mail irgendwie, was da an Aspekten sind. Wenn da was Relevantes ist, vielleicht gibt es mal eine Nachfolge-Episode dazu, wo das nochmal anders aufgegriffen wird. Man kann es mit verschiedenen Modellen und so weiter, aber es ist eine ganz griffige Geschichte wirklich, also diese F-Geschichten so zu machen. Und ich hatte es ja auch schon mal erwähnt, diesmal halt ein bisschen ausführlicher. Und der wird auch das als Basis jetzt erstmal weiter benutzen für weitere Erklärungen. Insbesondere dann, wenn wir auch in den PDA-Bereich reingehen. Einige von den Worten stammen auch da draus tatsächlich. Also um es nochmal zusammenzufassen. Fight ist klar, Kampf, Gegenwehr, Dominanz, Aggressivität, Widerstand. Flight, Flucht, Rückzug, Distanzierung, Vermeidung, Sachen aus dem Weg gehen, sich aus der Situation ziehen, wenn möglich halt irgendwie, wenn es akzeptiert wird. Freeze ist erstmal so ein ja transienter Zustand, also Pause, Stopp, Hochanspannung, Informationen sammeln und so weiter. Und dann weiter zu entscheiden. Flop, Kollaps, also wirklich mit Muskelerschlaffung und vielleicht Ohnmacht und dergleichen. Fawn, ja, beschwichtigen, gefallen, Appeasement. Und dem Motto, wir sind doch Freunde, ich bin doch ganz lieb, ich mache so hier nur Gutes. FIP, taktisches Flunkern, Lügen, sprachliches Ausweichen, Schutzstrategien, um Gefahren, Schuld, Scham und Bestrafung abzuwenden. Ich bin nicht wieder bei dem lustigen Beispiel. Ich habe das nicht gemacht. Was war das Beispiel? Ihr wisst noch. Ich habe nicht in deine Tasche gekackt. Ich habe nicht in deine Tasche gekackt. Unterschiedliche sprachliche Möglichkeiten, wie man verschiedene Aspekte ausbringen kann, deutlich machen kann, indem man einzelne Worte aus dem Satz anders betont. Auch das gehört dazu, dass man solche feinen Nuancen benutzt, um halt ja so ein bisschen zu flunkern, aber vielleicht halt doch irgendwie ja nochmal, oh ja, ich hab's ja, aber so habe ich es ja gar nicht gesagt und ich habe doch eigentlich nur und so. Funster, also das wirklich scherzhaft zu überspielen. Also überspielen wirklich hier sagen. Also ein bisschen, hahaha, ja, naja, ist doch alles ganz lustig und ach, jetzt nimm doch nicht alles so ernst und was hast denn wieder? Was regst dich denn so auf? Oder sogar noch weitergehend wirklich. Also Leute, die sehr viel Scherze über alles machen, alles immer so weglachen sozusagen, die sind halt stark in diesem Modus halt unterwegs. Das ist halt ein Mechanismus, in dem sie halt vielleicht oft gut zurechtgekommen sind und in den sie dann leicht wieder zurückfallen. Aber halt auch aus einer persönlichen Verletzlichkeit heraus. Dann ist es wirklich dieses Fenster. Fantasy, innerer Rückzug, Tagträume, Eskapismus. Forget, ja, eher so dissoziieren, weg sein, ausblenden, aktiv vergessen, vergessen, ohne dass man es wirklich beabsichtigt. Kommen wir in diesen ganzen PDA-Bereich rein, wie gesagt, und dann eben Flat, also wirklich diese Emotionen, Affekt, Reize, Stress, alles nach außen. Du hast keine geordnete Selbststeuerung mehr, könnte man auch sagen. Emotionales Flooding, kann aber auch Weinen oder sowas sein, kann der Meltdown sein, den du hast, der Nervenzusammenbruch, irgendwas in diese Richtung. Und das sind 10 ganz schöne F, mit denen wir es heute mal bewenden lassen. Und den ganzen Unterbau, wo das Ganze so zu verankern ist, habe ich euch vorher auch gegeben. Da waren eben halt vor allem die SAM-Achse, sympathoadrenomeduläre Reaktion, das ist das Schnelle gewesen. Und dann eben diese langsamere HPA-Achse, wo es dann mehr auch in Richtung Hormonen und so weiter geht, die halt aber auch chronisch werden kann, dass du sagen kannst, wenn du halt also mit einem hohen Cortisol-Level die ganze Zeit unterwegs bist, schadest du auf Dauer deinem Körper, hältst dich aber in einem optimaleren Zustand. Es kann sein, dass du in einem toxischen Umfeld halt bist, wo man mit Druck und Angst quasi arbeitet, um deine Leistungsfähigkeit künstlich zu erhöhen. Anmerkung, es erhöht sie nicht in allen Bereichen, sondern nur in manchen. Das heißt, du wärst gerade Neurodivergente sind oft viel leistungsfähiger, wenn sie nicht auf dieser HPA-Achse getriggert sind. Du bist vor allem nicht mehr kreativ, du bist vor allem in der Lage, halt Dinge abzuspulen und runterzuackern oder sowas. Da bist du eine Weile leistungsfähig, du fährst aber halt auf Verschleiß auf Dauer. Also wenn HPA-Achse chronisch wird, dann landest du in Sachen wie Burnout und Erschöpfung und dergleichen. Das nochmal die Zusammenfassung. Das ist ein relativ wichtiges Gesamtsetting, glaube ich, vom Verständnis her für viele weitere Bereiche. Und deswegen habe ich es heute mal so etwas umfassender gemacht. Jetzt kommen wir hoffentlich bei diesem Schiff, dem Imaginären, wo wir sind, dann langsam wieder aus diesem Alarmmodus raus und können uns in den Alltag, ja, oder die Ruhephase und ja, muss halt fairerweise sagen, das, was halt eigentlich sein sollte, diese Alltagssituation, die halt eben nicht auf dieser Stressachse stattfindet, die ist halt für viele Leute, gerade im Neurodivergenzbereich, halt so nicht gegeben. Die müssen leider halt immer auf dieser HPA-Aktivierungsbereich in so einem latenten Alarmzustand leben, weil sie halt viel kognitiv anpassen müssen, sie immer in einer gewissen Bedrohungssituation sind, weil sie da funktionieren sollen in einem Umfeld, das nicht für sie passt und nicht auf sie Rücksicht nimmt und dann bist du halt im Dauerstressbereich. Und das ist genau ein Problem, was halt auch dazu führt, dass Neurodivergente halt schneller in irgendwie so Sachen wie Burnout und Depression landen. insgesamt mehr Energie verschleudern und auch an vielen anderen Krankheiten dann eher leiden. Da geht es auch in diesen ganzen Autoimmunbereich rein und so weiter. All das kann man mit Stress assoziieren und ja, es gibt auch Zusammenhänge, um das auch noch zu erwähnen, zwischen Stress, Entzündungen im Körper und Depressionen. Das sind drei Sachen, die miteinander zusammenhängen, korrelieren. Und sich, ja, es ist gar nicht so ganz klar, was da Ursache und was Wirkung ist. Das kann, jedes von den drei Dingen kann Ursache und Wirkung gleichermaßen sein, aber es hängt stark miteinander zusammen. Das weiß man zumindest inzwischen sicher. Für heute war es das mal wieder. Ich freue mich, dass ihr so lange wieder mal dabei wart, auch wenn diese Folge mal wieder etwas länger wurde. Hatte ich gar nicht unbedingt vor. Dachte am Anfang, es wird ganz kurz. Ich mache diese F-Wörter und fertig, aber dann habe ich doch den Rest erklärt. Es ist immer dann, wenn ich Sachen ein bisschen vorbereite, dann wird es irgendwie länger. Das sollte ich vielleicht nicht so machen. Schön, dass ihr trotzdem durchgehalten habt und bis hier gekommen seid. Und schön, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder reinschaut und reinhört. Bis dann. Mentes.